Herzlich willkommen zu unserer Gemeinschaftsstunde. Und wir wollen jetzt beginnen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland, du bist der Herr, du bist der Vater im Himmel und danke, dass du uns auch heute Abend wieder die Ruhe schenkst, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und danke, Herr, dass du die Möglichkeit uns regelmäßig schenkst und dass wir, ja, ungestört, ohne Verfolgung, ohne Probleme uns zusammenfinden dürfen unter deinem Namen. Und danke, Herr Jesus, dass du reden willst. Und ich möchte dir auch Danke sagen für diesen Sonntag, dass du diesen Ruhetag uns schenkst und dass du diese Zeit uns schenkst, der Sammlung, und dass du einfach auch heute noch in deinem Wort, dass Wahrheit ist, dass die Wahrheit ist, zu uns reden willst. Und so möchte ich dich jetzt bitten, auch für alle, die jetzt nicht da sind, die unterwegs sind, die krank sind, Herr, sei ihnen nahe und grüße du sie. Und so mach du nun jetzt uns still, bring unsere Gedanken zur Ruhe. Du weißt ja, was wir mitgebracht haben. Mach du uns still, lieber Herr, und rede du. Hab Dank dafür, dass du mitten unter uns bist. Amen. Ja, heute Abend sind wir ja wieder im 2. Timotheus, Kapitel 3. Dieses Kapitel ist überschrieben, der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit oder bei Schlachter, der geistliche Niedergang in den letzten Tagen. Ich lese aber nach Luther. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich und verleumderisch, zuchtlos, wild, dem Guten Feind. Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wohllust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgung ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Bis hierher, Vers 13. Also ich muss ehrlich sagen, eigentlich hätte ich gerne etwas Erbaulicheres, etwas Aufbauendes gelesen. Etwas, das den Blick auf Jesus lenkt, den Glauben und die Freude im Herzen stärkt. Wir haben ja in der letzten Zeit wirklich auch viele, ja, schwere Texte kennt. Und wenn wir in die Welt hineinschauen und die Zustände auf dieser Erde betrachten, dann kann man ja auch deprimiert werden, wenn wir die Bilder des Leides, das Leiden, das Sterben, die Ungerechtigkeit, das Unrecht sehen. geht uns vielleicht auch ein Stück weit die Freude verloren. Da können auch mal Tränen dabei sein. Und wenn wir den geistlichen Niedergang in unserer westlichen Kirchenwelt sehen, dann wird auch gleichzeitig die zunehmende Zersplitterung der frommen Gruppen, der FEGs, der Gemeinschaften, der Hausgemeinden und was es sonst noch für Gruppierungen gibt, macht es deutlich. Das kann uns auch als Christen vielleicht auch mal in Depressionen schicken und auch die Kräfte rauben. Und da dachte ich bei mir, warum jetzt wieder dieses Thema, das wir schon Wochen eigentlich auch behandeln. Aber dann musste ich denken, heute Morgen dieser Emo-Gottesdienst hat uns vor Augen geführt, dass es nicht nur diese schlechten Nachrichten gibt, die uns auch als Christen herunterziehen wollen. Nein, es gibt hoffnungsvolles Wachstum der Gemeinde Jesu weltweit. Und das Evangelium von Jesus spaltet nicht, sondern verbindet und schafft Frieden unter den Menschen. Und auch da, wo wir vermeintlich nichts mehr sehen, als Rückgang und Verflüchtigung, da ist der Geist Gottes dennoch am Wirken. Und er wirkt im Verborgenen. Und wir dürfen getrost sein. Jesus lässt uns auch in dieser Situation, wo wir vielleicht wenig sehen oder auch manchmal gar nichts sehen, lässt er uns nicht allein zurück. Dennoch, der Paulus mutet dem Timotheus und auch uns heute diese Verse trotzdem zu. Auch wenn wir lieber Erbauendes hören möchten und ja, schwere Kost gehört dazu. Paulus beschönigt nichts, sondern redet Klartext hier. In dem, was auf uns Christen zukommt und was eintreten wird. Und dass Paulus das dem Timotheus schreibt, macht deutlich, dass er diese Entwicklungen in der näheren Zukunft gesehen hat. Und wenn wir jetzt aus 2000 Jahre in der Zukunft zurückschauen, macht es deutlich, dass phasenweise schon damals immer wieder diese schlimmen Zeiten des geistlichen Niedergangs, der Verfolgung von Christen aufgetreten sind, aber aus heutiger Sicht bei weitem nicht in diesem Ausmaß, wie wir sie heute weltweit erleben. Der Paulus, er redet ja von den letzten Tagen, in denen die Menschen diese negativen Eigenschaften, die wir gerade am Anfang hörten, im ersten Abschnitt bis Vers 9 beschrieben werden, wie da die Menschen das an den Tag legen. Eigenschaften, die Menschen ohne Gott an den Tag legen können. Vom Widersacher Gottes, dem Satan inspiriert. Diese Menschen sind vom lebendigen Gott losgelöst. Gottlos nennt sie der Paulus. Und dieses von Gott losgelöst sein oder los sein, vereint letztendlich diese ganzen negativen Eigenschaften, die der Widersacher letztlich in den Menschen ohne Gott einprägen kann. Und wenn wir das jetzt so isoliert betrachten, könnte man natürlich den Eindruck gewinnen, dass da jetzt nichts anderes mehr möglich ist. Dass da die Menschen, die von Gott losgelöst sind, auch keine andere Möglichkeit mehr haben, als böse zu leben. Doch wir erleben doch auch in unserem Alltag Menschen, die wirklich gute Einstellungen haben zu den Menschen, zur Schöpfung und denen die Not auch zu Herzen geht. Menschen, die sich sehr einsetzen für das Gute und auch für die vorbildlich sind in ihren ethischen Einstellungen. Das sind ja nicht nur wir Christen, die das für sich in Anspruch nehmen, dass wir eine gottesgemäße Einstellung haben. Es sind auch Menschen, die das ja, leben und die auch für uns Christen auch Vorbild sein können. aber leider ohne Jesus leben. Aber ich möchte hier meinen Blick auf unseren Heiland und Erlöser Jesus Christus richten, dem alle Macht vom Vater übergeben ist. Er streckt ja immer noch die Hände aus nach dem von Gott losgelösten Menschen und auch nach dem, der es gar nicht braucht. Und das ist ja das Tolle. Wenn wir es auch immer wieder, vielleicht in der Vergangenheit oder in andere Zeiten, klebten, wir brauchen Gott nicht, für was denn? Ich bin selber stark. Jesus hat seine Hand nicht zurückgezogen, er streckt sie aus nach uns Menschen. Nach dem, der vielleicht in tiefster Verstrickung steckt. Und Jesus dringt mit seinem Reden durch. Auch wenn es tiefste Dunkelheit ist in dem Menschen. Weil er, Jesus Christus, ja das Licht in der Dunkelheit des Menschen ist. Jesus streckt immer noch seine vergebende Hand aus nach dem, der in tiefster Schuld steckt. Jesus macht's, dass jeder Mensch die helfende Hand Jesu ergreifen kann und zur Umkehr und Vergebung kommen kann. Aber der Mensch mit seinem von Gott freien, geschenkten Willen muss zugreifen. Er muss sich entscheiden. Viele Menschen schlagen jedoch offensichtlich diese ausgestreckte Hand Jesu aus. Und deshalb beschreibt auch der Paulus hier, dass es mit dem Menschen je länger, desto schlimmer wird. Je öfter sie Jesu wiederholtes Verben ausschlagen, desto schlimmer. Und was mich hier irritiert, was mich befremdet, auch hier bei der Vorbereitung und auch traurig macht, dass es sein kann, dass da Menschen sind, die einen frommen Mantel haben, fromme Menschen, die Menschen verführen mit ihren Erkenntnissen und immer wieder mit neuen Erkenntnissen und die Wahrheit des Wortes Gottes verwässern, verfälschen oder gar beiseite schieben, dass das möglich ist, dass das möglich sein soll, wenn ich mit dem Wort Gottes umgehe und dennoch daneben liege. Durch die Flut von Informationen und Erkenntnissen werden offensichtlich auch Menschen unfähig, das Wort Gottes, die Wahrheit und die Erkenntnis aus dem Wort Gottes in sich aufzunehmen und damit Jesus zu erkennen. Was für eine Tragik, wenn Menschen, die selbst nicht mehr glauben können, andere untüchtig machen können zum Glauben, die selber abgekommen sind und dadurch andere mitreißen. Wie tragisch, wenn das Herz, die Seele der Menschen durch die Informationsflut zubetoniert wird. Und der Paulus warnt den Timotheus wirklich ganz konkret davor, vor solchen Menschen, die andere Menschen an sich binden, mit frommen Schein. Das Tröstliche ist aber, dass alles keinen Bestand haben wird, dass es offenbar wird. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Das ist einfach tröstlich. Die Wahrheit des Wortes Gottes wird sich selbst beweisen. Durch Jesus Christus. Aller Trug und Schein wird ein Ende haben, wenn das Licht der Menschen, Jesus Christus, seine Wahrheit in die Menschen hineinleuchten lässt. Der Paulus redet von den letzten Tagen, in denen schlimme Zeiten sein werden. Globalisierung, die Informationsflut weltweit, alles hat zwei Seiten. Die eine Seite Sie bringt vermehrt Verleumdung, Lüge, Lieblosigkeit, der Egoismus wird gefördert, Verführung, Hass und Hetze, Zerstörung von Menschen. Und das trifft uns jeden Tag. Das kommt uns jeden Tag entgegen. Es scheint übermächtig. Aber es gibt auch die andere Seite. Die frohe Botschaft des Evangelium von Jesus Christus wird weltweit eben auch durch dieses weltweite Netz verbreitet. Es erreicht Menschen rund um den Globus. All das lässt uns erahnen und erkennen, wir sind menschlich gedacht, wirklich in den letzten Tagen und auch, wir brauchen da nicht in Spekulation verfallen. Es ist ein Stück weit näher an dem, dass Jesus wiederkommt. Jesus selbst bereitet uns in seinen Endzeitreden ja darauf vor, dass wir damit rechnen müssen, angegriffen zu werden. Angriffe von außen, aber vor allem von innen. Das ist noch viel gefährlicher. Der Widersacher versucht, wo er kann, zu stören. Uneinigkeit, Spaltung, Misstrauen unter Christen erzeugen. Das ist die Strategie. Und deshalb lasst uns wachsam sein. Wachsam, was geht in unserem Kopf vor? Was geht in unser Herz hinein und was bleibt hängen? Was nagt da hinten? Wo ist ein Stachel, der uns unfähig macht, auf den anderen zuzugehen? Oder wir kennen uns alle selber. Wie schnell spricht man was aus und denkt sich nichts dabei und der andere ist verletzt und nährt es? Und ja, lasst uns wachsam sein. Der Widersacher versucht, wo er nur kann, zu stören. Lasst uns an Jesus und seinem Wort festhalten. Nur darin ist Wahrheit. Und er ist der Sieger. Und alles wird ein Ende haben. Im zweiten Abschnitt wird deutlich, dass wir Menschen Glaubensvorbilder brauchen, die uns ermutigen in der Nachfolge Jesu. Für den Timotheus war der Paulus dieses starke Vorbild. Ein Vorbild im festen und unerschütterlichen Glauben an Jesus Christus. Ein Vorbild im Leiden für Jesus. Der Paulus beschreibt es ja hier ganz deutlich. Timotheus ist seinem Glaubensvater Paulus gefolgt. Er ist treu geblieben und der Paulus lobt ihn dafür. Das gehört ja auch dazu. Ein Lob baut ja auch auf und richtet auf, wenn man am Boden ist, wie der Timotheus in dem zweiten Brief. Aber auch andere Glaubensgeschwister haben Paulus verlassen. Das lesen wir im Kapitel 4, Vers 16. Paulus klagt aber diese Glaubensgeschwister nicht an. Er ist barmherzig mit diesen Geschwistern. Vielleicht hat der Paulus da auch Jesus vor Augen gehabt, der die Verleugnung des Petrus erleben musste. Und Jesus in seiner Liebe und Vergebung, den Petrus wieder angenommen hat und wieder eingesetzt hat, ihm zum Fels gemacht hat für die ganze Gemeinde. Ich möchte Vers 10 und 11 noch lesen. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind. Paulus drückt hier aus, was für Timotheus wichtig war und was für uns heute elementar wichtig ist. Das ist die Lehre, das geschriebene Wort Gottes. Darin redet Jesus Christus heute zu uns. Darin redet Gott, der Vater, zu uns Menschen. Und darin finden wir die Wahrheit, die alles überstrahlt. Und das ist unser Fundament, in dem wir unseren Halt und Orientierung in und für unser Leben hier auf dieser Erde haben. Und es ist der Maßstab für unser Streben, für das, was uns wichtig ist oder wichtig sein soll in unserem Leben. Und auch der Maßstab umgekehrt, was wir getrost loslassen können oder vielleicht loslassen sollen. Der Glaube an Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dieser Glaube, den Jesus selbst in uns hineinlegt und erhält, dieser Glaube gibt uns Gewissheit, Trost und Festigkeit in diesem Leben und eine ganz gewisse Hoffnung auf das ewige Leben bei Jesus. Und daraus, aus dieser Gewissheit, erwächst die Liebe zu Jesus, zum Vater, aber genauso die Liebe zum Nächsten und vor allem zu den Glaubensgeschwistern. Ist das nicht normal? Das Liebesgebot Jesu erinnert uns daran, dass es nicht normal ist, dass wir gerade die, die man am Nächsten kennt, dass genau da oftmals ein Stachel entsteht. Das Liebesgebot Jesu erinnert uns daran. Und wir lernen Geduld. Geduld über Bitten und Flehen. Wir lernen Geduld, indem wir unser Bitten und Flehen bewusst unter Jesu Willen legen und stellen. Und das umso mehr es uns persönlich betrifft. Wenn wir an Krankheit leiden, an Sorgen leiden und wenn hereinbrechende Verfolgung uns vielleicht irgendwann mal trifft, wenn Verführung kommt, wenn Widerstände sind und uns blockieren wollen und Angst machen wollen. Aber wir dürfen ganz gewiss sein und getrost, unser Herr wird uns der Trost und die Freude sein, auch in allem Schweren, wie es auch aussehen mag. Der Paulus bezeugt uns hier in diesen Versen: Aus allem hat mich der Herr erlöst. In der Schlachter heißt: Aus allem hat mich der Herr errettet. Also, es ist ganz gewiss, dass wir in allem, was wo wir drinstecken, dass wir die Errettung und die Erlösung erleben dürfen. Und in den letzten Versen unseres Abschnitts stellt uns Paulus nochmal in aller Klarheit vor Augen: Christsein bringt Leiden und Verfolgung. Ich lese nochmal: Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das hören wir nicht so gern. Es ist nicht angenehm. Aber der Paulus, er ermutigt und tröstet uns, wenn er sagt: Aus allem hat mich der Herr errettet. Und das ist der Punkt dabei. Wir sind nicht der Willkür des Widersachers überlassen, sondern unser Herr Jesus Christus hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. In anderer Übersetzung heißt es Besonnenheit. Und das lässt uns getrost sein, gibt uns die Freude ins Herz, auch wenn uns bange ist, trotz Leiden. Und dieser Geist, dieser Heilige Geist, gibt uns die Hoffnung und die Gewissheit des ewigen Lebens von Jesus Christus, durch Jesus Christus und bei Jesus Christus. Er ist es. In Jesus Christus haben wir die Gewissheit des ewigen Lebens in Ewigkeit. Amen.
Ja, vielen Dank, Herr Hart, für deine Auslegung. Aber ich habe mich bei der Vorbereitung mit vielen Aussagen in unserem Textabschnitt beschäftigt. Und eigentlich können wir den Text gar nicht vollständig behandeln, weil da so unheimlich viel drinsteckt. Aber in unserem heutigen Textabschnitt, da schreibt der Paulus dem Timotheus, dass er darauf gefasst sein muss, dass sich die Zustände in dieser Welt vor Jesu Wiederkunft immer mehr zuspitzen und verschlimmern werden. Und dass der Widerstand gegen Gott und gegen seine Gebote, gegen das Heil in Jesus Christus, immer massiver wird. Und auch die Gemeinde Jesu ist von diesen Einflüssen bedroht. Diese Entwicklungen kommen, schreibt der Paulus, aber sie sollen den Timotheus nicht befremden, sondern sie sollen ihm Mut machen, standhaft zu bleiben und klar zu bleiben in seiner Ausrichtung. Und ich habe mir so gedacht, was für eine Überschrift würde ich jetzt da drüber schreiben oder könnte man drüber schreiben über den Text? Und da sind mir zwei Punkte: vorbereitet sein und festbleiben in schwierigen Zeiten. Das sollst du wissen, schreibt er. Also vorbereitet sein auf das, was kommt. Und dann der zweite Teil, das Du aber. Das ist das, was der Gerhard ja auch so von der Gliederung her gerade so beschrieben hat. Wisse, schreibt er, in den letzten Tagen, da werden, ich habe noch ein bisschen ältere Übersetzung, da steht drin, da werden gräuliche Zeiten kommen. Gräulich. Gott will, dass wir in den Nöten, die da kommen, wissen, dass es kommen muss. Und wenn wir die Entwicklungen heute sehen und sie im Licht der Bibel betrachtet, was so alles geschieht um uns herum, an Leid und Elend und Not und so weiter, aber auch dann vor allem in den Dingen, die der Paulus hier beschreibt, dann habe ich so gedacht, eigentlich, wie sich das alles so schnell entwickelt, empfinde ich das ganz klar so, dass wir wirklich auch ja, in den letzten Tagen leben, dass wir, ja, man könnte sagen, auf der Zielgeraden sind mit Gottes Plan, mit dieser Welt. In die Verse 2 bis 4, die möchte ich nochmal schnell lesen, da beschreibt Paulus, wie die Menschen dann sein werden. Es werden Menschen sein, die viel von sich halten, die geizig sind, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen. Sie lieben Wollust mehr denn Gott. Alle diese Dinge, die der Paulus hier nennt, die kommen ja aus dem Herzen des Menschen. Das sagt Jesus selber in Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Was kommt aus dem Herzen des Menschen? Böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Das kommt von innen heraus, das steckt in der Natur des Menschen. So sagt es Jesus. Und wir sind alle schwache Menschen. Wir machen alle Fehler auf unserem Glaubensweg. Und ich lade immer wieder auch Schuld auf mich. Aber ich bin froh, dass ich mich da davon nicht treiben lassen muss, dass das nicht mein Leben bestimmen muss, sondern dass ich jederzeit, jeden Tag neu zu Jesus kommen darf. Und das ist auf das, was ganz entscheidend ist, dass wir an Jesus festhalten und wenn wir Fehler machen, dass wir umkehren zu ihm und er uns so gerne vergibt. Es kommt, so haben wir denkt, nicht auf unsere Fehler an, die wir immer machen, sondern auf unsere Herzenshaltung, die wir haben. Was ist unsere Herzenshaltung? Und da beschreibt dann der Paulus als erstes, wie die Menschen sein werden, dass sie selbstsüchtig sind. Alles dreht sich um mich, meine Ehre, mein Ansehen, meine Freiheit, meine Befriedigung, mein Vergnügen. Im Vers 4 schreibt der Paulus, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Vielleicht könnte man das unter dem Begriff Selbstverwirklichung zusammenfassen. Eigentlich alles Eigenschaften, die ja nichts Neues sind, die es schon beim Paulus gegeben hat und schon Jahrhunderte vorher. Aber der Paulus beschreibt es als besondere Kennzeichen hier für die letzten Tage. Und das empfinde ich dann einfach so, wie es der Gerhard auch schon geführt hat, als das alles immer mehr ausreift, immer mehr normal wird, immer mehr gesellschaftsfähig wird. Und alle die negative Eigenschaften oder die Eigenschaften, die hier genannt sind, die sind ja als früher in der Gesellschaft eher als negativ aufgefasst worden. Und vieles davon ist heute ja ganz anders. Die Menschen, ja, sie werden viel von sich halten. Schon die Kinder wird heute ja Selbstverwirklichung und selbstbestimmt leben in der Erziehung beigebracht und alle diese Dinge. Die Menschen werden sich viel von sich halten, ihr Ego pflegen, ihre Wollust befriedigen. Und gerade so mit dem Thema Selbst, Selbstverwirklichung, was aus meinem Leben mache, was mir gefällt, das ist halt normal. Wenn ich durch unser Städtle fahre, dann sehe ich ein großes Plakat, wo jemand Personal sucht, da steht drauf, hey, bei uns ist Work auch live. Das ist doch toll. Oder am Samstag war eine Nose in der Zeitung, da stand drin, bei uns dreht sich alles um dich. Da sucht man Azubis. Solche Schlagwörter hätte es früher nicht gegeben. Da hätte es gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also ich will damit nicht sagen, dass früher alles besser war oder heute alles schlecht ist. Aber es zeigt mir einfach, wie sich so die Gesellschaft verändert und ja, wie sich alles einfach weg von der biblischen Richtung auf mein Ich, auf unser Ich hin entwickelt. Und da sagt der Paulus weiter, die Menschen werden prahlerisch, überheblich, selbstherrlich, aufgeblasen sein. Ich möchte es nicht weiter ausführen im Einzelnen, aber es kommt mir vor, als ob diese Dinge gerade auch in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt, muss man ja sagen, heute ja fast schon Volkssport geworden sind. Gerade Internet, soziale Medien, was da heute alles verbreitet wird. Und da denke ich manchmal, je aufgeblasener und je selbstherrlicher und je egozentrischer und das Ganze ist, umso mehr Follower gibt es. Also eine totale gesellschaftliche Wandlung, so empfinde ich das, wo man einfach sieht, wie die Dinge einfach ausreifen und immer mehr zum Tragen kommen. Und den Eltern ungehorsam, gut, das war ich auch und vermutlich die meisten von euch auch. Aber der Ungehorsam hat dann in der Regel eben Erfolge gehabt. Und heute? Heute wird ja Ungehorsam, ich sage es jetzt mal ein bisschen vielleicht frech und überspitzt, wird in der Gesellschaft ja fast schon vorgegeben. Heute anti-autoritäre Erziehung. Oder was auch immer, die Kinder sollen sich von gleich auf selber entfalten können. Ja, und wir sehen das ja auch in der 1968er Bewegung, hat man gesagt, die Studentenaufstand gegen die Herrschaft vom alten System in unserem Land, weg mit der alten Autorität, weg mit der alten überkommenen Sexualmoral, weg mit dem ganzen alten Zeug, wir wollen so leben, wie es uns gefällt. Und so schreibt es der Paulus hier, unkeusch, wild. So ist mir die Gedanken einfach durch den Kopf gegangen, wie sich das alles so etabliert und nicht mehr bloß so verpönt ist, sondern einfach normal wird. Und dann kommt hier der krasse Gegensatz. Wo der Paulus dann sagt, woher kommt es? Weil die Menschen das Vergnügen mehr lieben als Gott und deshalb nicht nach ihm fragen. Was will Gott eigentlich von uns, habe ich mir überlegt. Das kann man eigentlich in zwei Sätzen zusammenfassen. Da gibt es die 10 Gebote. Ganz am Anfang steht, Gott will, dass wir Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen und dass wir keine anderen Götter neben ihm haben. Oder in Micha 6, Vers 8, wo es heißt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Aber die Menschen, sie wollen nicht hören, sie lieben ihr Vergnügen mehr als Gott. Und im Vers 5 steht dann, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche Meide. Es ist doch erschreckend eigentlich. Der Paulus, er spricht hier von einer Gefahr in der Gemeinde. Nicht von ungläubigen, gottlosen Menschen, die irgendwo draußen ihr Unwesen treiben, sondern von Menschen, die den Schein eines gottseligen Wesens haben, die sich Christen nennen und trotzdem so leben, wie sie wollen, wie wir es gerade betrachtet haben. Und da möchte ich jetzt gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen oder schauen auf andere, sondern da muss ich mich selbst da immer wieder hinterfragen. Wo liege ich noch richtig? Habe ich noch die richtige Orientierung? Wie sieht es da vielleicht an einem oder anderen Punkt in meinem Leben aus? Unter dem äußeren Schein der Gottseligkeit leben diese Menschen doch letztlich für sich selbst, nach ihren Vorstellungen, nach ihren Trieben. Und sie führen dann mit ihren scheinbaren Tugenden und mit schönen Worten, mit einem falschen, verwässerten Evangelium andere in die Irre. Gerhard hat schon ein paar Sätze dazu gesagt. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Und da bin ich dran hängen geblieben. Seine Kraft verleugnen sie. Ja, was bedeutet das? Wenn man so ein paar Gedanken macht und darüber nachdenkt, was ist das, die Kraft, die da abgelehnt wird? Und da ist mal als erstes die Allmacht und Unendlichkeit Gottes eingefallen. Seine ewige Kraft und Gottheit, die in Ewigkeit bleibt. Aber das kann der Mensch mit seinem beschränkten Verstand gar nicht erfassen und begreifen. Das kann man nur im Glauben fassen. Und heute will man ja alles erklären können und verstanden können und wissenschaftlich beweisen. Und dann die Schöpfungskraft Gottes. Durch sein Wort hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Und alles, was darin ist. Und an der Schöpfung kann man die ewige Kraft und Gottheit erkennen. Römer 1, Vers 20. Aber das will der moderne Mensch nicht hören. Man will den Schöpfer nicht. Und deshalb bastelt man sich halt eine Evolutionstheorie oder einen Urknall oder was auch immer. Und dann zeigt sich die Kraft Gottes auch in seine Gerichte über die Sünde. Gott ist ein heiliger Gott. Und Adam und Eva haben das Paradies verlassen müssen wegen ihrer Sünde. Und Gott hat ihnen den Rückweg verwehrt, versperrt. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Gott ist ein heiliger Gott, er lässt sich nicht spotten, auch wenn er manchmal lange zuschaut. Aber von Sünde und Gericht, wer will da heute noch was hören? Gottes Allmacht zeigt sich aber auch in seiner Gnade und ganz besonders im Wort vom Kreuz. Die Kraft des Blutes Jesu wäscht uns rein von aller Sünde. Und in Römer 1, Vers 16 steht, das Evangelium von Christus ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft für die, die daran glauben. Für die andere ist es eine Torheit. Was für eine Kraft, so stark ist Gott. Er rettet uns vom Tod im Blut Jesu. Im Wort vom Kreuz dürfen wir das annehmen. Aber das möchten die Menschen nicht hören und sie können es nicht ertragen. Da glaubt man dann lieber an den Humanismus und an das Gute im Menschen. Und vielleicht kann man sich ja den Zugang zum Himmel auch mit guten Taten erkaufen, was auch immer. Natürlich, Der Gerhard hat es gesagt und es ist wichtig, es gibt viele Menschen, die nicht an Gott glauben und wirklich vorbildlich leben. Und vielleicht müssen wir uns als Christen manches Mal da auch eine Scheibe abschneiden und mal in uns gehen. Aber es rettet nicht. Man wiegt sich dann vielleicht in falscher Sicherheit und dann spricht die Bibel von der Kraft der Auferstehung. Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Mensch, können wir uns doch freuen als Gotteskinder, dass wir das wissen dürfen und glauben dürfen, dass auch wir mit ihm auferstehen werden, in der Herrlichkeit sein werden. Wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Römer 6, Vers 5. Was für eine herrliche Hoffnung dürfen wir doch an. Und da erschreckt es mich, wie viele auch Theologen selbst die Auferstehung gar nicht wahrhaben wollen. Und dann ist da noch, das ist auch nochmal so was, die Kraft des Wortes Gottes. Die Kraft des Wortes Gottes. Dass wir die Bibel haben, die uns den Weg zum ewigen Leben weist. Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4, Vers 12. Es trennt Mark und Bein, es deckt auf, was in unserem Leben falsch läuft, gegen Gottes Wille. Es ist das Wort der Wahrheit, aber auch das will die Menschen nicht annehmen, weil es eben nicht ins Wunschdenken passt. Und dann reduziert man die Bibel ja, auf ein Geschichtsbuch oder ja, man relativiert viele Dinge, was auch immer. Ich denke, der Paulus, wenn er das schreibt, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens und seine Kraft verleugnen sie, da meint er gerade auch diese Dinge damit. Und deshalb müssen sich diese Menschen dann auch wehren gegen das Evangelium von der Gnade Gottes, gegen das Wort von Jesu Tod am Kreuz und so weiter. Und das wird in den letzten Zeiten immer schlimmer und immer mehr zunehmen. Auch in unserer westlichen Welt, in unserem sogenannten ehemaligen christlichen Abendland. Und jetzt ab dem Vers 10, was für ein Kontrast. Du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe. Und da zählt er das alles auf und auch mit den Verfolgungen. Unsere ganze Ausrichtung auf Jesus ist wichtig. Und das hat der Paulus gelebt. Das hat er wirklich ausgelebt, ganz auf Jesus ausgerichtet. Und daran erinnert der Paulus auch den Timotheus, wenn er sich als Vorbild darstellt für ihn, an den er sich erinnern soll, ein ganzes Leben, ganz für Jesus. Der Paulus hat so eine brennende Liebe gehabt zu Jesus, die von der Vergebung seiner Schuld herkommt. Er ist ein neuer Mensch geworden, ein wiedergeborenes Gotteskind. Und der Timotheus hat ja, habe ich so mal nachgelesen, auch, ich weiß jetzt nicht, wo es genau in der Bibelstelle steht, aber Timotheus hat ja durch den Paulus zum Glauben gefunden in Lystra, als er auf der ersten Missionsreise dort war. Und bei der zweiten Missionsreise ist er dann mit ihm gereist und hat vieles von den Dingen, die der Paulus hier schreibt, miterlebt. Wirklich eins zu eins miterlebt. Und an das erinnert der Paulus den Timotheus. Du bist mir nachgefolgt, meiner Lehre. Du bist nachgefolgt dem Wort vom Kreuz, das ich den Menschen verkündigt habe. Du hast gesehen, wie wichtig das ist. Der Paulus lehrt, wie wir ein Leben führen können, das Gott Ehre macht, in seinem ganzen Verhalten, in seiner ganzen Lebensweise. Der Paulus hat nicht sein Leben mehr gelebt nach seinen Lüste und Wollüste, sondern er hat sich wirklich, ja, ich möchte mal sagen, er hat die Agabeliebe ausgelebt in seinem Dienst. Er hat sich geopfert für die Menschen, hingegeben, wenn man so will. In Verfolgung, in Leid, nichts war ihm zu schwer. Er hat Hunger gehabt, er hat aber auch wieder genug gehabt und er war in allem zufrieden. Was ist das für ein Vorbild? und dann nachgefolgt meinem Glauben. Er, der Paulus, der Verfolger der Gemeinde war, der erlöst worden ist durch des Heilandes Blut. Er hat so totale Wendung erlebt, dass es ihn umgehauen hat, buchstäblich. Es hat ihn motiviert dann auch für seinen Dienst, es hat ihn angetrieben. Jesus, die Rettung aus der Verdammnis, die muss den Menschen verkündigt und gesagt werden. Das war sein Leben. Und dieser Glaube hat ihm auch die Kraft gegeben zu allem dem, was er hier durchlitten hat. Und all dem bist du nachgefolgt, schreibt er in der Timotheus. Du hast es miterlebt. Wir haben den Paulus jetzt nicht direkt miterlebt, aber wir haben das Wort Gottes, wir haben das ganze Neue Testament, wir haben die Briefe von den Aposteln, wir haben die Apostelgeschichte, die Evangelien. Der Timotheus hat ja nur eigentlich das Alte Testament kennt, von seiner Jugend auf, wo er gelernt worden ist. Aber der Paulus, er hat es dann erlebt, wie das so ist mit Jesus. Und wir dürfen es aus der Bibel lesen und erfahren und als Vorbild die Glaubensvorbilder auch aus der Bibel nehmen, auch für uns. Und am Ende schreibt er, auch aus alle Verfolgungen, aus alle Nöte, der Herr hat mich erlöst. Der Herr hat mich nicht im Stich gelassen. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig. Das gilt auch für uns. Auch uns lässt der Herr nicht im Stich, auch wenn Verfolgung oder Schwierigkeiten auf uns zukommen. Der Herr hat mich erlöst aus dem Allem. Und der Paulus, er schreibt das, ist ja ganz interessant. Nicht aus dem Urlaub, sondern er schreibt es aus dem Gefängnis, kurz vor seiner Hinrichtung. Wo weiß, jetzt kommt das Ende. Und da schreibt er so eine mutmachende Botschaft. Es ist nicht die Kraft von Paulus gewesen, es ist die Kraft unseres Herrn Jesus, die ihm das gegeben hat und die auch uns verspricht, also Jesus verspricht uns, ich bin bei euch alle Tage, auch in Not und Anfechtung und Verfolgung. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen, weil er, der Herr, uns festhält. Und der Paulus schreibt hier, es ist klar, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Da müssen sie rechnen. Warum? Weil eine christusfeindliche Welt, die von Gott nichts wissen will und vom heiligen Jesus nichts hören will, sich gegen diese Botschaft wehren muss. Das können sie nicht ertragen. Nun, das Vorbild von Paulus in der Nachfolge Jesu und die Treue des Herrn Jesus über seinem Leben, die soll dem Timotheus Mut machen, ebenfalls standhaft zu bleiben in seiner Nachfolge und treu auszuharren. Und auch uns. Damit endet unser heutiger Textabschnitt. Aber eigentlich geht das Kapitel weiter und ich kann jetzt da nicht aufhören, weil wir leben nicht nur vom Vorbild Paulus, sondern wir leben vom Wort Gottes. Woran soll sich der Timotheus halten, wenn Verführung in die Gemeinde eindringt? Was ist der verbindliche Maßstab, an dem wir uns orientieren können und orientieren müssen? Das lesen wir im Text, stellen wir für nächsten Sonntag vor, gesehen ist, aber es sind wenige Verse, die möchte ich einfach zum Schluss lesen, weil sie entscheidend sind für unser Glaubensleben. Du aber bleibe, das ist das zweite Du aber, in dem, was du gelernt hast, also das, was er aus dem Alten Testament gewusst hat, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist. Weil du weißt, von wem du gelernt hast, weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Jesum Christum. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Hier ist es. Darauf müssen wir unser Leben bauen. Darauf müssen wir uns verlassen. Das ist das inspirierte Wort Gottes. Da zeigt uns Gott seinen Willen. Da wird uns Jesus groß gemacht. Da dürfen wir das Heil finden. Was ist das doch nach dem schlechten oder deprimierenden Anfang für eine Botschaft? Wir haben Hoffnung. Wir haben Jesus, wir haben unseren Heiland und wir müssen uns nicht erschrecken lassen von all dem Schrecklichen, was auf uns zukommt, sondern Bescheid wissen, dass es kommt. Und festhalten am Wort Gottes und unserem Heiland vertrauen. Und auch ihm dienen, die Botschaft weitergeben. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Welch ein Geschenk ist das doch? Und darauf können wir uns hundertprozentig verlassen. Das dürfen wir auch mitnehmen in die neue Woche. Gott segne uns. Amen.
Wir wollen still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, du hast uns dein Wort aufgeschlossen und du hast durch den Paulus klare Worte an uns gerichtet. Danke, Herr Jesus, dass dein Wort redet und dass wir an dir festhalten dürfen, dass dein Wort das ist, was uns trägt und was uns hebt und was uns festhält. Und so wollen wir dich bitten jetzt auch für diese vor uns liegende Woche, dass du mit uns gehst, dass du deinen Heiligen Geist uns schenkst und dass du uns leitest und lenkst. Wir wollen dich aber auch bitten für alle unsere Kranken, dass du sie wirklich anrührst, dass du ihnen nahe bist und dass du Trost für sie bist und dass du sie hebst und trägst. Und ich bitte dich auch ganz im Besonderen jetzt für bei uns jetzt, dass du uns festhältst und dass du deinen Heiligen Geist uns gibst und uns begleitest. Segne du und halte fest, lieber Herr. Und so wollen wir jetzt auch gemeinsam beten, wie du uns das gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.